Zunächst möchte ich einmal Grüße ausrichten in unserer Gemeinde. Und es freut mich, dass ich heute hier sein darf und hier sprechen darf und so viele alte, bekannte Gesichter sehe. Es ist ja Urlaubszeit oder steht fast bevor, gell, und dass die Gemeinde so voll ist, also das ist dann schon eher eine Seltenheit. Bei uns ist es jedenfalls. Ja, ich möchte mit euch gleich mal einen Bibeltext betrachten, und zwar 1. Petrus, den 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 und Vers 4. Petrus schreibt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Petrus spricht hier von einem unbefleckten, unvergänglichen, ja, unverweltliches Erbe ist ausersehen für uns und aufbewahrt im Himmel. Wir haben heute schon sehr viel über Gnade gesprochen und ich möchte trotzdem darauf eingehen, dass es nicht so ohne weiteres jedem Gläubigen dieses Erbteil zuteil wird. Es ist wie so oft im Leben an gewisse Bedingungen geknüpft. Im Gespräch mit vielen bekennenden Christen hört man immer wieder die weit verbreitete Auffassung, dass wir nichts zu tun brauchen, weil Jesus am Kreuz ja alles für uns vollbracht hat. Und soweit es sich um unsere Erlösung und unsere Rettung betrifft und handelt, stimmt das absolut. Das hast du auch heute schon sehr gut erklärt. Paulus schreibt den Römern in Kapitel 3, Vers 23 und 24, ihr müsst es gleich zitieren: Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und den Ephesern schreibt derselbe Apostel in Kapitel 2, Vers 8 und 9: Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das Urteil des ewigen Todes aufgrund Adams Übertretung lastete schwer auf uns. Und wäre der Herr Jesus nicht gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, wären wir für immer in der Macht dieses ewigen Todes in der Abgeschiedenheit von Gott ausgeliefert gewesen. Und daher verstehen wir auch den Liederdichter, wenn er in seinem Lied Stern, auf den ich schaue, am Ende des dritten Liedverses sagt: Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Also diese Gnade, die Otto und Lia auch heute schon so schön gesungen haben. Und dennoch spricht Jesus im Blick auf seine Nachfolge von der Erfüllung bestimmter Bedingungen. Schauen wir uns Lukas Kapitel 14 an. Lukas Kapitel 14, zunächst in Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und dann der Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Hier stellt Jesus eindeutig Bedingungen für seine Nachfolge. Und als Gerettete erwartet er von uns das Auf-sich-Nehmen des Kreuzes. Er spricht auch von Entsagung, Selbstverleugnung und eben das Ausleben seiner Worte. Ähnliche Worte des tätigen Auslebens unseres Glaubens finden wir auch in den Briefen der Apostel. So schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10: Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Und wohlgemerkt, beim Richterstuhl, und wir wissen das alle, geht es ja nicht um eine Verurteilung, sondern um eine Beurteilung des Gläubigen. Unsere Sünden werden nicht mehr gerichtet, weil sie Jesus am Kreuz ein für alle Mal für uns Gläubige gesühnt hat. Das ist kein Thema. Nach Römer 8, Vers 1 gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Es muss aber noch darüber entschieden werden, welchen Lohn wir für unsere Glaubenswerke empfangen sollen. Nicht jeder von uns kann große Glaubenswerke vollbringen, das ist gar nicht möglich. Die Apostel manche Märtyrer, viele Evangelisten heute vollbringen große Taten, aber wir sind hier oft in kleinen Wirkungskreis tätig. Aber wir können auf irgendeine Weise Wirkende im Hause Gottes sein. Denn das erwartet Jesus von seinen Knechten und Mägden. Denken wir nur an das Gleichnis über die Pfunde und die Talente. Im Gleichnis über die Pfunde wird uns berichtet, dass ein Edelmann in ein fremdes Land zog, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Wir wissen, hier ist von Jesus die Rede, der aus dem Landes geht und dann wieder zurückkommt. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sagte ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und als er zurückkehrte, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, hielt er Abrechnung mit seinen Knechten. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Was antwortet ihm der Herr? Recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Deswegen wurde desgleichen wurde der zweite Knecht gelobt, weil er auch dazu gewann. Dann kam aber ein anderer dieser 10 Knechte und sagte, Herr, siehe, hier ist ein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du nicht, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was du nicht eingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Doch warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank eingelegt, sodass es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte ich einziehen können? Und unter den Umständen sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Das sind jetzt Zitate aus Lukas Kapitel 19, Vers 16 bis 24. Und im Gleichnis über die ausgeteilten Talente heißt es am Ende, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Gemäß Matthäus 25, Vers 30. Übertragen wir diese Gleichnisse auf unser geistliches Leben, würde es bedeuten, ja, dass ein bequemer oder, sagen wir es ein bisschen krasser, ein fauler, untätiger Christ mit keiner Belohnung rechnen kann. Weil er sich dem Glaubenskampf und dem Tun, das der Herr von ihm erwartet, entzieht. Daher nochmal die Frage, wie erlangt ein Christ das himmlische Erbteil? Meine persönliche Erfahrung lehrt, dass viele Christen eine falsche Vorstellung von der Bekehrung haben. So gibt es zum Beispiel in Amerika einen großen Teil pfingstcharismatischer Christen, die das Gerettetsein von der Christus-Nachfolge trennen. Und sie behaupten, die Bibel verheißt jedem das Gerettetsein, der einfach die Fakten über Christus glaubt und das ewige Leben für sich in Anspruch nimmt. Und da bedarf es weder einer konsequenten Christus-Nachfolge noch einer Veränderung des Lebens. Das ist auch der Grund dafür, weshalb einer Meinungsumfrage zufolge sich ein Drittel aller Amerikaner für wiedergeboren halten. Also man stößt sich das einmal vor. Ein Drittel aller Amerikaner, wie viele Millionen das sein müssen, die wiedergeboren sind, nur ungeachtet der Tatsache, dass sie mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis überhaupt noch nicht gebrochen haben und auch fernerhin ihr Leben gar nicht ändern oder auch ändern wollen. Man versucht, den Menschen glaubhaft zu machen, dass ein formales Bekenntnis zu Jesus ausreicht, um gerettet zu werden. Ganz anders klingen aber die Worte Jesu. Er nennt gewisse Bedingungen in seinen Belehrungen, die seine Jünger erfüllen müssen, wenn sie ihm ernsthaft nachfolgen wollen. Als einer unter ihnen die Frage stellte, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Sprach er zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Lukas 13, 23 und 24. Wenn sie also mehr auf den schmalen Weg und durch die enge Pforte werden hineingehen können, wird es für sie praktisch ein sogenanntes zu spät geben. Daher die Aufforderung Jesu zum Ringen danach. Und das sagt der Grundtext noch viel deutlicher, der griechische Grundtext, wo Ringen oder Rings danach steht, das heißt, kämpf beständig danach. Es ist ein ständiger Kampf. Wahrer lebendiger Glaube beugt sich unter die Autorität Jesu und begnügt sich nicht mit der Anerkennung einzelner Fakten des Evangeliums. Er begreift nicht nur die Wahrheit, dass Jesus am Kreuz starb und wieder auferstand, sondern wahrer Glaube offenbart sich im Tun der Worte Jesu und im Erbringen des Gehorsams. Darum hat auch Jesus gesagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es ist sehr bedauerlich, dass viele Kirchen unserer Zeit gefüllt sind mit Menschen, die sich zwar einem christlichen System angeschlossen haben, das sie aber ermutigt ist, bei einem hohlen, unfruchtbaren Glauben bewenden zu lassen. Die andere Art des Christseins ist die, dass viele nach ihrer Umkehr zu Gott glauben, dass bei ihnen auf einen Schlag alles anders sein müsste. Das heißt, dass alle negativen Charaktereigenschaften wie Selbstsucht, Selbstverwirklichung, Stolz, Zügellosigkeit, Neid und so weiter plötzlich verschwunden sein müssten. Und weil dem nicht so ist, plagt manche Christen eine gewisse Unsicherheit und fragen sich, bin ich überhaupt wiedergeboren? Was ist Neues an mir geworden? Was hat sich geändert? Wenn auch eine solche Selbstprüfung durchaus notwendig ist, sollte man bedenken, dass Bekehrung erst der Anfang des christlichen Lebens ist. Bekehrung ist erst der Anfang. Dagegen ist die darauffolgende Erneuerung unseres Lebens, unseres christlichen Lebens, ein ständiger Prozess. Der himmlische Vater will durch die Gabe seines Heiligen Geistes an uns arbeiten. Es liegt aber an uns, inwiefern wir Gott an uns arbeiten lassen. Der neue Mensch ergibt sich nicht von selbst, wie es so manche meinen, sondern er muss sich vom großen Töpfer formen und prägen lassen, wie ein Gefäß. Als wiedergeborene Christen müssen wir das Bild unseres Meisters in uns tragen. Das geschieht dadurch, dass wir uns von Gottes Heiligen Geist bestimmen lassen und verändern lassen, der bei uns die Eigenschaften hervorbringen will, die wir auch an Jesus sehen. Aber vor allem muss an den bekehrten Menschen nach und nach der Friede, haben wir heute auch schon gesungen, und die Heiligung sichtbar werden, da sie eine wichtige Voraussetzung für das Schauen des Herrn ist. Schauen wir uns das in Hebräer 12 an. Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Leider ist dieses Thema mit der fortschreitenden Demoralisierung des Abendlandes Europa aus den Köpfen vieler christlicher Prediger verdrängt worden. Dies ergibt sich wohl auch deswegen, da in vielen christlichen Bewegungen der Trend unter den jungen Christen nach einem freizügigen, lockeren Leben zunimmt. Liegt es uns aber wirklich daran, das himmlische Erbteil zu erlangen, müssen wir die Belehrungen Jesu ernst nehmen. Für den Apostel Paulus und den anderen Jüngern hatte die Heiligung eine signifikante Bedeutung, da sie wussten, dass ohne Heiligung niemand den Herrn schauen wird. So sehen wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3,13 uns ermahnt, damit eure Herzen gestärkt und untadelig befunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Und den Römern schrieb Paulus in Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn unser Leib ein Tempel Gottes ist, in uns ist sozusagen, das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns, den wir ja von Gott empfangen haben, dann möchte auch Gott in unserem Leib Tag für Tag verherrlicht werden. Und das geschieht unter anderem auch dadurch, dass wir nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen zusammenziehen. Wir wissen, was ein Joch ist. Die Jungen auch. Es ist ein Gespann, wo früher die Tiere eingespannt wurden zum Bearbeiten der Felder. Und da hat man immer zwei Kühe genommen oder zwei Pferde und auf keinen Fall ein Pferd oder eine Kuh. Das hat nicht funktioniert. Das wäre nicht gegangen. Also hier spricht er von einem ungleichen Joch und da sollten wir uns nicht einspannen lassen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Gemäß 2. Korinther 6, 14. Die Freundschaft mit der Welt hat schon viele Geschwister zu Fall gebracht. Und es gibt immer wieder Themen, die aktuell sind. Der Zeitgeist hält hier nicht, sozusagen bleibt nicht stehen. War immer Thema die Evolution und der Schöpfung. Nun ist es die Genderpolitik, ja, Homosexualität. Ja, was gibt's noch Neues? Wir haben jetzt in Österreich eine neue Verordnung für die Sexualerziehung in den Schulen. Hier werden die Eltern ganz herausgenommen. Ja, das heißt, Eltern neben den Schulen sollen die Kinder erziehen. So sind die Dinge, dieser Zeitgeist. Das neue Leben, das wir von Gott empfangen haben, ist, ja, ich möchte sagen, wie ein neugeborenes, zartes Kind, das eine sorgfältige Pflege braucht, um sich weiterentwickeln zu können. Für diese Weiterentwicklung benötigen wir auch die regelmäßige Gemeinschaft unter dem Wort Gottes. Diese wichtige Tatsache wird leider von manchen Geschwistern etwas unterschätzt. Manche meinen, sie brauchen die Gemeinde nicht besuchen, da sie regelmäßig daheim ja die Bibel lesen. Mit einer solchen Einstellung gibt man faktisch dem Feind Angriffsmöglichkeiten, durch welche unsere Beziehung zum Herrn geschwächt werden kann. Natürlich sollte ein regelmäßiger Gemeindebesuch keine Pflichtübung sein. Das wäre schon wieder Werkgerechtigkeit. Vielmehr geht es darum, dass wir durch den regelmäßigen Besuch der Gottesdienste und das Hören des Wortes Gottes ermutigt werden, in einer lebendigen Gemeinschaft mit unserem Herrn zu leben. Ja, es sollte unsere Lust und unsere Freude sein, damit wir wie David sagen können, habe deine Lust an Jahwe. Gemäß Psalm 37, Vers 4. Und es ist noch besser, wenn wir diese Verbundenheit mit ihm in der Gemeinschaft der Geschwister sichtbar werden lassen. Sonst hätte der Apostel Johannes nicht schreiben brauchen, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7. Entziehen wir uns deshalb nicht der brüderlichen Gemeinschaft. Wie wir bereits gesehen haben, stehen die angeführten Beispiele aus den Gleichnissen Jesu und seinen Belehrungen in unmittelbarem Gegensatz zu dem, was man sonst so in den Gottesdiensten der Megachurch, man hat den Begriff sicher schon gehört, diese großen Churches in Amerika mit großem Pathos verkündet. Besonders bei den evangelistischen Veranstaltungen hört man oft den Mahnruf, entweder sie bekehren sich und kommen in den Himmel, oder sie bekehren sich nicht und kommen in die Hölle. Wenn man solch einer Einschüchterung der Zuschauer aber einer ernsten biblischen Prüfung unterzieht, kommt man aber nur zu dem Ergebnis, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Denn Bekehrung kann nicht von vornherein als ein Freifahrtschein für den Himmel angesehen werden. Vielmehr geht es hier um den Anfang eines neuen Lebens mit Gott. Und durch Inanspruchnahme der Gnade Christi wird es uns erst ermöglicht, nach den Geboten Jesu zu leben. Nun möchte ich zum Schluss nochmals den Apostel Petrus zu Wort kommen lassen. Er nennt uns eine Anzahl von Eigenschaften, die bei keinem fehlen sollten, die das himmlische Erbteil erlangen möchten. Schauen wir uns dazu den 2. Petrusbrief an in Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1, von Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. In diesem Textabschnitt zeigt uns Petrus eine Vielzahl von Eigenschaften, die bei uns nicht fehlen sollten. Und er sagt, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht zu eurem Glauben die Tugend nach. Er spricht von einer Frömmigkeit, die nicht im theoretischen Bereich ihren Höhepunkt erreicht, sondern die in der Praxis des täglichen Lebens reichlich bei uns vorhanden sein soll. Er spricht von der Erkenntnis, von der Selbstbeherrschung, von der Bruder- und Nächstenliebe. Wie wichtig sind doch diese Tugenden? Wer kann mir widersprechen, dass sie unter der bekennenden Christenheit oft nicht vorhanden sind und viel zu wünschen übrig lassen? Der Apostel Petrus fordert uns aber zweimal hier auf, uns um diese Charaktereigenschaften zu bemühen. Der Anfang einer Bekehrung ist also noch lange nicht sozusagen das Finale eines siegreichen Glaubenslebens, dem die Krone des Lebens folgt. Paulus berichtet in 2. Timotheus 4, Vers 10, dass sein Mitarbeiter Demas ihn verlassen hat, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und dass er nach Thessalonich gezogen ist. Wer will die vielen Demasse unserer Zeit zählen, die wenige Jahre nach ihrer Bekehrung zum Glaubensleben dann auf einmal den Rücken kehrten und wieder in den Zeitlauf der Welt aufgegangen sind? Möge Gott jedes aufrichtige Gotteskind bei einem solchen Rückfall in Sünde bewahren. Wahre Gotteskindschaft wird sich auf jeden Fall auch im Praktizieren aufrichtiger Geschwisterliebe zeigen. Das betrifft nicht nur die Geschwister innerhalb unserer christlichen Gemeinschaft, in der man in den wichtigsten Glaubensfragen einer Meinung ist, vielmehr schulden wir auch all jenen Brüdern und Schwestern die gleiche Liebe, die nicht zu unserer christlichen Benennung zählen und die vielleicht in einigen Lehrfragen, die nicht unbedingt heilsentscheidend sind, eine andere Meinung vertreten. Sofern sie aber als Reben am gleichen Weinstock Christi betrachtet und nach dem Wort Gottes leben, schulden wir ihnen unsere aufrichtige Liebe. Möge Gott das Bemühen und den Dienst jedes einzelnen Gotteskindes reichlich segnen, damit wir den Wünschen und den Forderungen unseres Heilandes nachkommen, um einst das unvergängliche und unbefleckte und unverweltliche Erbteil, das im Himmel für uns aufbewahrt ist, in Empfang nehmen zu können. Amen. Wir verbeugen uns vor dir, vor deinem Thron, der du in Herrlichkeit im Himmel thronst und deine Engel dir dienen. Wir wünschen uns so sehr die Gemeinschaft der Geschwister und auch die Gemeinschaft mit dir, Herr. Ja, wir brauchen diese Gemeinschaft, denn du allein stärkst uns. Du gibst uns so viel Kraft und du hilfst uns immer wieder aufrichtig und voller Tatendrang zu sein. Und das können wir nur durch deinen Heiligen Geist. Fülle uns immer wieder neu, jeden Tag, und lass diesen Heiligen Geist in uns wirken, den wir so sehr nötig haben, denn aus uns selbst können wir gar nichts tun. Das bitten wir nun dich im Namen Jesu. Amen. Amen.